Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigtabschnitt für die heutige Predigt steht im Markus-Evangelium im Kapitel 15, die Verse 42 bis 16,8. Ich lade euch ein, gerne eure Bibeln aufzuschlagen und möchten gemeinsam Gottes Wort lesen. Markus Kapitel 15, ab Vers 42 bis Kapitel 16, Vers 8. Und als es schon Abend geworden war, weil es ja Rüsttag war, da ist der Vorsabbat, kam Josef von Arimathäa, ein angesehener Ratsherr, der auch selbst das Reich Gottes erwartete, und ging kühn zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot sei, und er rief den Hauptmann herzu und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als es von dem Hauptmann erfuhr, schenkte er Josef den Leib. Und er kaufte feines Leinentuch, nahm ihn herab und wickelte ihn in das feine Leinentuch und legte ihn in eine Gruft, die aus einem Felsen gehauen war. Und er wälzte einen Stein an den Eingang der Gruft. Aber Maria Magdalene und Maria, die Mutter von Josef, sahen zu, wo er hingelegt wurde. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalene und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Gewürzsalben, um zu kommen und ihn zu salben. Und sehr früh am ersten Tag der Woche kamen sie zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen zueinander, wer wird uns den Stein von dem Eingang der Gruft wegwälzen? Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein weggewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft hineingingen, sahen sie einen Jüngling zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand. Und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe, da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch vorausgeht nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen, und sie sagten niemanden etwas, denn sie fürchteten sich. Wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich ist auch euer Glaube. Ist Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Das sind Worte des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth und sie sind heute so gültig wie damals. Gerade in unserem Land begannen Theologen in den letzten Jahrhunderten, alles von der Bibel in Frage zu stellen, was der moderne Mensch einfach nicht mehr glauben kann. Und so wurden nacheinander Dinge wie die Schöpfung, die Tatsache, dass Jesus Gott war, oder die Auferstehung bezweifelt. Das könne man einem aufgeklärten Menschen doch nicht zumuten. Die von euch, die noch in der Schule sind oder nicht so lange aus der Schule raus sind, haben das wahrscheinlich im Religionsunterricht gehört. Paulus sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube vergeblich, nichtig, unsinnig, überflüssig. Aber die Tatsache, dass das schon Paulus sagt, zeigt uns, dass man nicht erst seit der Aufklärung in der Moderne an die Auferstehung zweifelt. Es ist nun mal menschliche Erfahrung, dass wenn jemand stirbt, er weg ist, er nicht mehr wiederkommt. Es ist gegen die Erfahrung, dass er zum allen ein zweiten Mal ein Mensch nicht zum Leben kommt, dass jemand auferstehen würde. Und so war es das Ziel von Markus durch seinen Bericht an die Auferstehung, die er verkündigt, uns zu begründen, dass Jesus tatsächlich, wirklich auferstanden ist. Und ich möchte, dass ihr heute begreift, dass Jesus wirklich gestorben, dass er wirklich auferstanden ist und dass es eine wirkliche Reaktion erfordert. Und darum ist die Überschrift der heutigen Predigt wirklich passiert. Wir wollen den Abschnitt unter den drei Punkten uns anschauen. Wirklich gestorben, die Verse 42 bis 47. Wirklich auferstanden, die Verse 1 bis 7. Und wirkliche Reaktionen, Vers 8. In Vers 42 befinden wir uns an dem Punkt in der Geschichte, an dem Jesus gestorben ist. Es ist irgendwann nachmittags. Jesus hatte sich nicht selbst gerettet. Er war nicht noch im letzten Moment vom Kreuz hinabgestiegen und hatte noch gezeigt, wo der Hammer hängt. Er war gestorben. Tot. Die Hoffnung war endgültig vorbei. Und trotzdem fängt Markus nicht an zu klagen. Er könnte ja jetzt noch den Nachruf schreiben auf Jesus: Wir trauern um, und dann 10 Gründe nennen, warum es so schlimm ist, dass Jesus tot ist und dass er aber in den Gedanken weiterleben wird. Irgendwie so. Aber das macht er nicht. Stattdessen beschreibt er das, was nun geschah, aus einem Grund. Er möchte, dass jeder, der sein Evangelium liest, davon überzeugt ist, dass Jesus wirklich tot ist. Und das ist der erste Punkt. Wirklich gestorben. Die Verse 42 bis 47. In Vers 42 lesen wir, als es schon Abend geworden war. Nach der damaligen Zeitrechnung begann der Abend schon 3 Uhr nachmittags. Das Problem war, dass Tote nicht am Sabbat am Kreuz hängen durften. Und da der Sabbat schon am Freitagabend um 18 Uhr begann, drängte die Zeit. Es ist von daher nicht überraschend, dass sich irgendwer kümmern muss, dass Jesus noch schnell beerdigt wird. Wirklich verwunderlich daran ist, wer das tut. Man könnte ja denken, die Jünger würden das machen, nachdem sie ihre Angst überwunden haben. Aber von den Jüngern ist nichts zu sehen. Stattdessen plant Josef von Arimathäa die Beerdigung. Wir erfahren über ihn, dass er ein Mitglied des Hohen Rates war. Er war also ein Mitglied von dem jüdischen Gericht, das Jesus nur 3 Tage vorher zum Tod verurteilt hatte. Und nicht nur das, Markus schreibt in Vers 43, dass er ein angesehenes Mitglied des Hohen Rats war. Josef glaubt Jesus. Er war ein Jünger, schreibt Johannes, aber heimlich aus Angst vor den Juden. Markus schreibt, er erwartete das Reich Gottes. Wir wissen jetzt nicht, ob Josef Jesus still und leise mitverurteilt hatte, ob er einfach still war während dem Prozess oder ob er einfach zu Hause geblieben ist und gar nicht zum Prozess gegangen ist. Aber jetzt war der Zeitpunkt angekommen, an dem er nicht mehr heimlich Jünger sein wollte. Jetzt reicht es. Jetzt werde ich Jesus beerdigen. Und es heißt natürlich, dass es jetzt bekannt werden würde, dass Josef ein Jünger ist. Aber das war ihm jetzt nicht mehr so wichtig. Hilfe bekommt er übrigens von einem anderen bedeutenden Juden, nämlich von Nikodemus, wie uns Johannes berichtet. Auch er merkte ziemlich schnell, oder ziemlich bald, dass Jesus mehr als eine war von den vielen, die behauptet haben, Messias zu sein. Vor einigen Jahren war er heimlich zu Jesus gegangen und hatte eine lange Predigt über Liebe, Glaube und Wiedergeburt gehört. Und das hatte dem Nikodemus seitdem nicht losgelassen. Die Pharisäer kommen in den Evangelien nämlich sehr schlecht weg. Aber zu Gottes Volk gehören, seitdem Jesus auf dieser Erde war, Menschen von allen Völkern, Sprachen, Schichten und Hintergründen. Sogar einige der Pharisäer haben da ihren Platz. Es klingt fast ironisch, dass 2 von ihnen am Ende dafür sorgen, dass Jesus nicht verscharrt wie ein Schwerverbrecher, sondern eine Beerdigung bekommt, wie ein normalerweise noch hoher Bürger bekommen würde. Aber wie so vieles war auch das eine Erfüllung einer Prophezeiung aus dem Alten Testament. Und zwar Jesaja 53, Vers 9. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Das war das Normale, was einem passierte, der gekreuzigt wurde. Dann heißt es aber weiter, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod. Also anders, als alle es erwartet haben. Das Problem für Josef war allerdings, dass gekreuzigte Männer nicht einfach von irgendjemand vom Kreuz abgenommen werden konnten. Normalerweise wurden sie von den Soldaten genommen und in ein Massengrab geworfen. Oder man ließ sie hängen als ein Schrecken für alle Leute, was passiert, wenn man gegen das Reich rebelliert. Und die wurden dann den wilden Vögeln zum Fraß überlassen. Deswegen musste er, also der Josef, zum Obersten der Römer gehen und um Erlaubnis fragen. Und das war in diesem Fall Pilatus. Pilatus wunderte sich jetzt sehr, dass Jesus schon gestorben war, weil oft dauerte so eine Kreuzigung, bis der Tod dann eintritt, circa 15 Stunden. Jedoch war es bei Jesus noch keine 9 Stunden. Also erkundigt sich Pilatus bei dem Hauptmann, ob das stimmt, dass Jesus schon gestorben sei. Johannes berichtet uns, dass die Juden gebeten hatten, dass die Leichname vor dem Sabbat vom Kreuz genommen würden. Um den Tod der Kreuzigten zu beschleunigen, wollten die Soldaten daraufhin die Verurteilten die Beine brechen. Das sollte verhindern, dass sie sich aufstützen könnten, um Luft zu holen, und so erstickten sie schneller. Wenn sie das auch bei den beiden Verbrechern taten, stellten sie fest, dass Jesus schon gestorben war. Also rammte ein Soldat einen Speer ihm in die Brust. Nun ist es so, wenn das Blut sich nicht mehr bewegt, dass die Bestandteile, die das Blut rot machen, sich absetzen. Auf Dauer wird das Blut, das in den Toten oben ist, sehr wässrig und das Blut, das weiter unten ist, dickflüssig. Nachdem der Soldat Jesus den Speer in die Seite gerammt hatte, konnte jeder sehen, dass das Blut von Jesus schon länger stand und dabei war, sich abzusetzen. Und damit war klar, Jesus ist tot. Und das schon eine längere Zeit. Und so kann der Hauptmann dem Pilatus auch zweifellos bestätigen, Jesus ist tot. Vers 45. Pilatus war damit zufrieden und er erlaubte den Josef, Jesus zu begraben. Josef selbst hatte vor noch nicht allzu langer Zeit ein Grab gekauft und hat dort aus einem Felsen ein Grab holen lassen. Und in diesem Grab, es war ein Raum, auf dem eine Felssockel war. Und auf diesem Felssockel legte man den Toten. Um das Ganze zu schützen, wurde dann ein Riesenstein vor diesem Grab gerollt, um den Eingang des Grabes zu versperren. Wie es damals auch so üblich war, wickelte Josef die Leinentücher, also Jesus in weißen Leinentücher und legten sie in dem Grab. Als er fertig war, rollte er den Stein vor dem Grab. Und dabei beobachteten ihn die Frauen, die auch schon die Kreuzigung beobachtet hatten, in Vers 47. Und zwar Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Josefs, sahen, wo er hingelegt wurde. Warum berichtet uns Markus das Begräbnis von Jesus so, wie er es tut? Wie schon gesagt, vor allem, weil er den Lesern deutlich machen möchte, Jesus war wirklich tot. Und das ist so wichtig, weil es immer wieder bestritten wird, eine Auferstehung wäre nicht besonders, wenn die Person nicht tatsächlich gestorben wäre. Der Islam ist heute vermutlich die Weltanschauung, die am deutlichsten bestreitet, dass Jesus tatsächlich gestorben ist. Der Islam hält Jesus ja für einen hohen Propheten, den höchsten nach Mohammed. Sie glauben auch irgendwie an die Kreuzigung, aber entweder behaupten sie, dass jemand anders gestorben ist, der Jesus ähnlich aussah. Oder Jesus wurde zwar gekreuzigt, aber er ist nicht wirklich gestorben. Er war nur scheintot. Markus sagt uns hier, das ist Unsinn. Jesus ist wirklich gestorben. Und er zeigt in den Versen 42 bis 47, dass das drei völlig unterschiedliche Gruppen bestätigen können, die sich vermutlich überhaupt nicht kannten. Und wenn sie sich getroffen hätten oder zusammengekommen wären, hätten sie sich nicht gemocht. Die drei Gruppen waren Römer in der Person vom Hauptmann, dann einer der obersten Juden, nämlich Josef, und drittens die Frauen, die zu den besten Freunden von Jesus gehörten. In anderen Worten, egal welche Gruppe du fragen würdest, egal welche Interessen Juden, Römer oder die Freunde von Jesus hatten, sie alle bestätigen dir, dass Jesus wirklich tot war. Und so fasst es der Heidelberger Katechismus dann auch kurz und bündig zusammen in der Frage und Antwort 41. Warum ist Jesus begraben worden? Damit wird bezeugt, dass er wirklich gestorben ist. Es ist Freitagabend, der Sabbat geht gleich los. Jesus ist tot, wirklich tot. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Das ist auch, was wir am Ostersonntag besonders feiern. Und zwar führt es uns zum zweiten Punkt, wirklich auferstanden. Kapitel 16 beginnt 24 Stunden nach dem Ende von Kapitel 15. Es ist Sonntagabend, kurz nach 18 Uhr, der Sabbat ist vorbei. Die Frauen gingen einkaufen. Wenn Menschen damals in die Steingräber gelegt wurden, dann wurden sie nicht nur eingewickelt, sondern auch gesalbt, mit allen Arten von Kräutern und Gewürzen behandelt. Und all das sollte dazu dienen, der Verwesung zu überdecken. Doch Josef und Nikodemus hatten schon Jesus gut riechenden Dingen behandelt. Und die Frauen wollten das jetzt fortsetzen. Am Abend, nach Ende des Sabbats, wurde eingekauft. Und sehr früh am Morgen gingen die Frauen dann los zum Grab. Eine Sorge hatten sie auf dem Weg. Wer soll uns den Stein wegrollen? Alleine würden sie es nicht schaffen. Vers 3. Zu ihrer großen Überraschung war der Stein aber gar nicht mehr vor dem Grab, sondern er war weggewälzt worden. Am Grab angekommen, merkten sie nicht nur, dass der Leichnam von Jesus weggenommen worden war, sondern auch, dass stattdessen ein anderer Mann dort war, Vers 6. Es war ein Engel in der Gestalt eines jungen Mannes. Dass sie sich erschraken, ist jetzt nicht überraschend. Dabei hatte der Engel für sie die beste Nachricht der Welt. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Jesus ist auferstanden. Der wirklich tot war, ist nicht mehr tot, sondern lebendig. Das ist die letzte Antwort auf jede schlechte Nachricht in dieser Welt. Jede schlechte Nachricht hat direkt oder indirekt etwas mit dem Tod zu tun. Und deswegen ist die Auferstehung von Jesus die beste Nachricht der Welt, weil sie uns gezeigt hat, dass es etwas bzw. jemanden gibt, der stärker ist als den Tod. Aber ist Jesus wirklich auferstanden? Wir haben eben beim Tod von Jesus gesehen, dass es Menschen gibt, die bezweifeln, dass er wirklich tot war. Noch viel mehr Menschen, die glauben, zwar, dass er tot war, aber dass er niemals auferstanden ist. Die moderne Theologie an unseren Universitäten geht zum Beispiel zu einem großen Teil davon aus, dass die Auferstehung ein frühchristliches Mythos ist. Jesus ist zwar in der Verkündigung und in unserem Herzen auferstanden, aber an sich ist er immer noch tot. Nicht nur heute, sondern auch damals fiel es den Leuten schwer zu glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Etwa mehr als 100 Jahre, nachdem all das passiert ist, schreibt ein griechischer Philosoph Celsus mehrere Werke gegen den Christentum. Und eines seiner wichtigsten Argumente ging so: Das Christentum kann gar nicht wahr sein, weil die ersten Zeugen der Auferstehung Frauen waren. Das Wort von Frauen zählte damals vor Gericht sehr wenig. Und außerdem, so Celsus, seien Frauen hysterisch und man könne sie sowieso nicht ernst nehmen. Das klingt für uns heute zu Recht menschenverachtend und frauenfeindlich. Aber es war damals das Prinzip und es glaubten die meisten Leute. Aber Celsus übersah bei seinem Argument eine Sache. Denn natürlich wusste Markus auch, dass das Wort von Frauen nicht viel zählte. Hätte er sich die Auferstehung ausgedacht, dann hätte er niemals Frauen als Zeugen genannt. Das wäre in der damaligen Zeit völlig unglaubwürdig gewesen. Aber Markus verweist wiederholt auf die Frauen als Zeugen. 3-mal nennt er sie mit Namen, einmal in Vers 40 als Zeugen der Kreuzigung, dann in Vers 47 als Zeugen des Begräbnisses und dann in Kapitel 16, Vers 1 als die Person, die Jesus salben wollen. Ich lese nochmal 15, Vers 47 und dann 16, Vers 1. Vielleicht fällt euch was auf. Maria Magdalena aber und Maria, die Mutter des Josef, sahen, wo er hingelegt wurde. Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter von Jakobus, und Salome wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. Es ist irgendwie holprig, dass Markus die Namen noch einmal erwähnt. Es hätte ja gereicht, wenn er einfach gesagt hätte, und als der Sabbat vorüber war, kauften sie und so weiter. Es hat einen Grund, warum Markus die Namen so oft nennt. Er möchte damit den Leser ermutigen, geht hin und fragt sie. Wenn wir uns heute in einem Buch auf ein anderes Buch berufen, dann setzen wir eine Fußnote. Und damals nannte man den Namen von der Person, auf die man sich berief. Markus nennt die Namen der Frauen so oft, weil er auf sie als Zeugen beruft. Es wäre total dumm, wenn er das Evangelium erfunden hätte, weil das Wort von Frauen damals eben nicht viel galt. Aber Markus nennt sie als Zeugen, weil sie wirklich Zeugen einer wirklichen Auferstehung waren. Ein anderes Argument gegen die Auferstehung geht so. Die Frauen wurden einfach nicht fertig mit dem Tod von Jesus. Sie konnten und wollten es nicht wahrhaben. Und deswegen haben sie sich die Auferstehung vor lauter enttäuschter Hoffnung eingebildet. Das Problem hierbei ist, du kannst dir nur etwas einbilden, was du auch erwartest. Stell dir vor, du machst bei einem Sportwettkampf mit und bist fest davon überzeugt, dass du keine Chance hast zu gewinnen. Wenn du dann verloren hast, wirst du dir nicht einbilden, gewonnen zu haben, weil du davon ausgegangen bist, zu verlieren. Bei den Frauen war es ähnlich. Sie hatten nicht im geringsten die Auferstehung als Möglichkeit auf dem Schirm. Sie bezahlten viel Geld für die Gewürze, um den Toten zu salben. Sie machten sich Sorgen, wer den Stein wegwälzen würde. Und sie waren schockiert, als Jesus weg war. Es gab für sie in ihrer Vorstellungswelt keine Auferstehung. Deswegen konnten sie sich es auch nicht einbilden. Nein, Jesus war wirklich auferstanden. Und die Frauen stehen im leeren Grab vor dem Engel und müssen erst einmal mit dieser unglaublichen Botschaft klarkommen. Der Engel sagt ihnen aber nicht nur, dass Jesus auferstanden ist. Er gibt ihnen auch gleich einen Auftrag mit auf dem Weg. Vers 7. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr sehen, wie er euch gesagt hat. Wie er euch gesagt hat. Was hatte Jesus denn gesagt? Kurz vor seiner Gefangennahme hat er gesagt, und das Folgende passierte 3 Tage vorher in Markus Kapitel 14, Verse 27 und 28. Jesus sprach zu ihnen, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung will ich euch nach Galiläa vorangehen. So kam es dann auch, ja. Alle Jünger rannten weg. und Petrus verleugnete ihn sogar. Es ist das erste Mal, dass die Jünger überhaupt erwähnt werden, seit Kapitel 14, 72, wo Petrus nach der Verleugnung anfing, bitter zu weinen. Würden wir nach all dem, was die Jünger getan haben, nicht erwarten, dass der Engel so etwas sagt wie: Und übrigens, teilt den ehemaligen Jüngern von Jesus mit, dass sie sich nicht mehr sehen will. Das war wahrscheinlich das Letzte, das war wirklich das Letzte, was sie getan haben. Sie haben es verspielt. Macht der Engel aber nicht. Der Engel sagt seinen Jüngern. Die Jünger sind immer noch seine Jünger, obwohl sie geflohen sind, obwohl sie immer wieder eingeschlafen sind. Und dann fügt er Petrus hinzu, sagt seinen Jüngern und dem Petrus. Das ist ja eigentlich auch doppelt gemoppelt. Petrus war ja einer der Jünger. Aber die Botschaft ist, selbst mit Petrus, der nicht nur eingeschlafen, der nicht nur geflohen, sondern der ihn auch noch dreimal verleugnet hat, macht Jesus weiter. Weil Jesus so ist, darf ich dir heute Morgen sagen, wenn du heute mit Sünden gekommen bist und dich vielleicht gefragt hast, kann Jesus einen Sünder wie mich eigentlich noch lieben? Er tut es. Und wenn du zu ihm kommst, macht er mit dir weiter, wie er damals mit Petrus weitergemacht hat. Die Auferstehung ist wirklich passiert. Und sie ist nicht nur etwas für Jesus und einen Superheiligen, die nie etwas falsch machen. Sie ist auch für die Petrusse dieser Welt die beste Nachricht der Welt. Denn sie bedeutet nicht nur, dass Jesus auferstanden ist, sondern dass jeder, der an ihm glaubt, auch einmal auferstehen wird. Das macht dann vor allem Paulus in seinen Briefen wieder und wieder deutlich. Weil er auferstanden ist, werden auch wir eines Tages auferstehen. Die Auferstehung ist aber nicht nur ein riesengroßen Trost für uns, sondern sie fordert uns auch zum Handeln auf. In Vers 6 verkündet der Engel die Tatsache der Auferstehung, aber gleich in Vers 7 die Aufforderung, eine Reaktion zu zeigen, indem die Frauen hingehen und den Jüngern es berichten. Und es führt uns zum dritten Punkt. Wirkliche Reaktionen. Wenn Jesus wirklich gestorben ist, wenn er wirklich auferstanden ist, dann hat das Konsequenzen. Entweder Jesus ist nicht wirklich auferstanden, dann ist es sehr dumm und reine Zeitverschwendung, ihm nachzufolgen. Die Nachricht von der Auferstehung ist eine Lüge und deshalb unwichtig. Oder Jesus ist wirklich auferstanden. Dann ist die Nachricht von der Auferstehung die wichtigste Nachricht der Welt. Und weil es so wichtig ist, muss es Auswirkungen auf unserem Leben haben. Das sieht man an den Frauen, Vers 8. Und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab. Es hatte sie aber ein Zittern und ein Entsetzen befallen, und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Die Frauen haben reagiert. Sie sind in Panik. Ohne irgendjemanden was zu sagen, rennen sie weg. Damit machen sie genau das Gegenteil von dem, was der Engel ihnen gesagt hat. Zwei Aufträge, Vers 6, erschreckt nicht. Vers 7, sagt seinen Jüngern. Und die Frauen erschrecken sich und sagen nichts. Sie zeigen eine Reaktion, aber die falsche. Das stellt die Frage an uns, wie reagiert man richtig auf die Auferstehung? Viele Christen machen aus Jesus heute eine Art Kuschelgott. Das fürchtet euch nicht in der Bibel, verstehen sie so, ja, eigentlich ist Jesus ganz harmlos, voll nett und irgendwie so ein großer Bruder, mit dem man abhängen kann. Aber das ist auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Neben einem fürchtet euch nicht, gibt es die Aufforderung, Gott zu fürchten. Ja, was sollen wir jetzt machen? Die Bibel kennt zwei Arten von Furcht. Die erste Art der Furcht ist die Furcht der Frauen. Sie ist falsch. Sie sorgt dafür, dass wir von Gott Angst haben und wegrennen. Wenn wir Gott so fürchten, dann sehen wir ihn als etwas Bedrohliches. Die Art der Furcht, die die Bibel von uns fordert, nennen wir im Deutschen Ehrfurcht. Wie bei der Furcht ist die Ehrfurcht geprägt davon, dass wir anerkennen, dass Gott sehr viel größer, mächtiger und weiser ist als wir. Aber wenn wir ehrfürchtig sind, dann wissen wir das und rennen nicht weg von Gott, sondern zu ihm. Furcht vertreibt, Ehrfurcht führt zusammen. Und diese Ehrfurcht ist die richtige Reaktion auf die Auferstehung. Staunen ja, aber nicht angstvoll wegrennen. Ich glaube, der Heilige Geist will uns dadurch aufrütteln nach dem Motto, lieber Leser, so haben die Frauen anfangs auf die Auferstehung reagiert. Mach du es anders. Zeige mit deinem Leben eine Reaktion, die anders ist als die Reaktion der Frauen. Ich glaube, wir haben heute nicht das Problem, dass uns die Ostergeschichte verwundert, wie bei den Frauen. Die meisten von uns haben auch nicht das Problem, dass wir den Bericht über die Auferstehung bezweifeln. Die meisten von uns haben das Problem, dass wir es glauben, aber oft davon kalt gelassen werden. In die Kirche zu gehen, christlich zu sein, ohne an die Auferstehung zu glauben, das ist sinnlos. Aber Christ zu sein, zu glauben, dass Jesus das getan hat und einfach so weiterzuleben, ist nicht viel besser. Für uns Christen heute besteht die Herausforderung, dass wir die Auferstehung nicht nur für wahr halten, sondern Menschen werden, die von der Auferstehung angetrieben werden. Wenn wir Autos wären, würde ich sagen, das Benzin unseres Lebens muss die Auferstehung werden. Von daher besteht für uns die Herausforderung, Auferstehungsmenschen zu werden. Menschen, die von der wichtigsten Nachricht der Welt überzeugt sind, geprägt sind, motiviert sind. Denn wie C.S. Lewis sagt, das Christentum ist entweder wichtig oder unwichtig, niemals halbwichtig. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es gar nicht so leicht ist, ein Leben mit Blick auf die Auferstehung zu führen. Was kann man konkret dafür tun? Einerseits können und sollen wir dafür beten, dass Gott uns die Augen unseres Herzens öffnet und es wirklich Auswirkungen auf unser Leben hat. Dass wir es beispielsweise nicht für uns behalten, wie die Frauen am Grab anfangs, sondern dass wir es weitergeben, weitersagen. Aber daneben hilft es auch, oft einfach über das Leben vor der Auferstehung nachzudenken und es mit dem Leben nach der Auferstehung zu vergleichen. Ein Beispiel dazu. Die Amerikanerin Joni Erickson Tada machte im Alter von 17 Jahren einen Kopfsprung in einen See, der leider nicht tief genug war. Als Folge davon ist sie seitdem querschnittsgelähmt und kann weder Arme noch Beine bewegen. Sie berichtet, dass sie einmal in einem Gottesdienst in einer sehr großen Gemeinde gefeiert hatte. Und in dieser Gemeinde war es üblich, dass man sich zum Beten hinkniete. Und so fordert der Pastor mitten im Gottesdienst die Gemeinde auf, sich hinzuknien. Das taten auch die ganze Gemeinde, bis auf Johnny Tada, die das eben nicht konnte. Sie erzählt von sich, dass sie zu weinen begann, als sie sah, wie alle diese Leute sich hinknien. Sie schreibt sinngemäß: Wenn es keine Auferstehung geben würde, hätte ich vor Enttäuschung darüber geweint, dass ich mich nicht einfach mal hinknien kann. Hätten wir sie beobachtet, hätten wir vermutlich genau das gedacht. Sie schreibt weiter: Aber weil ich weiß, dass ich eines Tages mit einem neuen Körper auferstehen werde, habe ich vor Freude geweint. Ich habe mich auf dem Himmel gefreut und wisst ihr, was das Erste ist, was ich mit meinen auferstandenen Beinen machen möchte? Ich möchte zu Jesus gehen und mich dankbar vor ihm hinknien. Ich sitze jeden Tag in einem Rollstuhl mit kaputten Fingern, verkrümmten Muskeln, steif gewordenen Knie und ohne Gefühl in meinem Körper von meinem Schulter abwärts. Eines Tages werde ich einen neuen Körper haben, bekleidet mit dem weißen Gewand der Gerechtigkeit Christi. Kannst du dir vorstellen, was für eine Hoffnung die Auferstehung jemanden wie mir gibt? Seht ihr, wie die Tatsache der Auferstehung alles ändert? Und auch wenn niemand von uns querschnittsgelähmt ist, wir alle tragen an Dingen, die wir gerne anders haben möchten. Und je älter wir werden, desto mehr Dinge gibt es davon. Entweder du nimmst es schulterzuckend hin oder ignorierst es oder du beschwerst dich am laufenden Band. Oder du machst es wie Johnny Tada und blickst über dieses Leben hinaus auf ein Leben nach der Auferstehung, wenn alles vollkommen gut sein wird. Deswegen sollten wir Auferstehungsmenschen werden. Menschen, die ehrfürchtig Gott suchen und die so ausgerichtet sind auf diese andere Welt, dass wir nicht schweigen können über das, woran wir glauben. Die Auferstehung ist nicht das Ende der Geschichte von Jesus. Es ist der Anfang eines neuen Lebens mit ihm, für jeden, der an ihn glaubt. Amen.